Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum 2. Korintherbrief. 2. Korinther, Kapitel 11. Aus gegebenen Anlass möchte ich mit euch ein Vers hier betrachten, in 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 2. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 2. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus, wir wollen dich verehren und dich anbeten, auch jetzt, wenn wir hören auf dein Wort, das du gesprochen hast durch deinen Knecht Paulus. So ziehe uns, unsere Herzen zu dir, dass wir dich mehr lieben, dass wir dir treuer sind, dass wir reiner und hingegebener für dich leben. Herr, weil du es wert bist, dazu schenke uns jetzt deine Gnade und deinen Segen durch dein heiliges Wort. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Wir lesen hier in diesem einen Vers, dass der Apostel Paulus außer sich ist. Er brennt mit großer Leidenschaft und Hingabe, setzt er sich hier für eine bestimmte Sache ein. Er zeigt einen großen Eifer. Und dieser große Eifer, das ist kein fleischlicher, kein menschlicher Eifer, sondern, wie heißt es Vers 2, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Es ist also Gottes Eifer. Gott eifert durch den Apostel Paulus. Das heißt, es ist Gottes Eifer, der da in Paulus brennt und in ihm wirkt und ihn antreibt. Wofür eifert Gott denn durch seinen Knecht Paulus? Nochmal Vers 2. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Gott eifert durch Paulus, weil Gott etwas durch Paulus getan hat. Ja, der Vater im Himmel hat etwas durch seinen Knecht Paulus getan. Kein Menschenwerk, sondern Gottes Werk. Und hinter diesem Werk steht Gottes Herz, sein Eifer, seine Liebe und auch seine Eifersucht. Was hat Gott durch Paulus getan? Durch den Apostel hat Gott, der Vater, die Gemeinde in Korinth, die Erwählten, die gläubigen Menschen dort, verlobt. Und zwar mit seinem Sohn, Jesus Christus. Diese Sprache, dass eine Frau einem Mann verlobt wird, die verstehen wir kaum noch heutzutage, weil man eher heute davon spricht, dass man sich selbst verlobt. Aber vom Anfang der Bibel auch bis zum Ende, wir sehen es auch hier im Neuen Testament beim Apostel Paulus in seiner Sprache, lernen wir, dass eine Frau verlobt wird. Aber was heißt das? Nun, der Vater verlobt seine Tochter mit einem Mann. Ein Vater will, dass seine Tochter, also sein Schatz, in die Obhut eines ehrbaren und treuen Mannes gegeben wird. Er möchte seine Tochter in gute Hände übergeben, indem er sagt, so wie ich mich um meine Tochter gekümmert habe, sie geliebt und geschützt und genährt und gepflegt habe, leiblich und geistlich ihr vorgestanden habe, so übergebe ich meine Tochter nun in deine Verantwortung, in deine Obhut, pass auf sie auf. Der offizielle Schritt, dass der Vater sagt, ich gebe dir meine Tochter als deine Frau, das ist die biblische Verlobung. Wo der Mann gelobt, die Tochter zur Frau zu nehmen, und der Vater gelobt, sie tatsächlich ihm als seine Frau zu übergeben. Ein Vater verlobt also seine Tochter mit einem Mann. Das heißt, es gibt eine Vereinbarung zwischen dem Vater und dem Mann. Einen verbindlichen, rechtskräftigen Vertrag, der nur durch einen Scheidebrief wieder aufgelöst werden kann. Zum Beispiel, wenn die Frau untreu wird. Mit der Verlobung galt die Tochter dann offiziell zugehörig zu diesem Mann. Sie gehörte rechtlich schon zu ihm und wurde tatsächlich auch schon seine Frau genannt, denn sie gehörte ihm. Dazu sage ich später noch mehr und werde euch biblische Belege aus dem Alten und Neuen Testament dafür zeigen. Jetzt hier an dieser Stelle nur so viel. Als Frau verlobt worden zu sein, bedeutet also vom Vater rechtskräftig einem anderen Mann anvertraut worden zu sein als seine Ehefrau. Der Mann gelobt, die Frau zu sich zu holen, sie zu sich zu nehmen als Ehefrau und sich um sie zu kümmern. Und der Vater gelobt, ich werde dir meine Tochter tatsächlich auch bewahren bis zu diesem Zeitpunkt, dass ich sie dir übergebe. Sie gehört dir und ich werde sie bewahren bis zu dem Tag, wo sie eingeht zu dir. Sie gehört niemand anderem, nur dir. Ich werde darüber wachen, solange sie in meinem Hause ist, ist sie unter meiner Obhut und ich werde eifersüchtig darüber wachen, dass sie dir als Verlobte treu bleibt und ich werde dir eine keusche Jungfrau übergeben. Das war die Aufgabe des Vaters, eifersüchtig über die Tochter zu wachen, sie rein, für den zu bewahren, dem sie gehört. So, mit diesem Hintergrundwissen kommen wir jetzt zurück zu Paulus. Gott, der Vater, hat etwas durch den Apostel Paulus getan. Denn Paulus predigte in Korinth und durch Gottes Gnade und durch seinen Geist diente er dort an den Korinthern und sie hörten die Predigt von dem Sohn Gottes und bei den Auserwählten, bei denen, die zu der Braut Christi gehören sollen, passiert etwas, wenn sie hören von Jesus. Ihre Herzen werden berührt. Sie verlieben sich. Christus ist anziehend auf sie. Sie wollen zu diesem Jesus gehören. Für immer und ewig. So wie wir lesen in Johannes Kapitel 6, wo Jesus sagt, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und das passierte in Korinth. Christus war anziehend. Da waren Menschen, die haben gehört von Christus, dem Gekreuzigten, und plötzlich glaubten sie an ihn und sie liebten ihn und sie erfreuten sich an ihm und sie wollten zu ihm gehören mit allem, was sie sind und haben und darum ließen sie sich taufen. Und damit wurde Christus rechtskräftig zu ihrem Haupt, zu ihrem Ehemann. Sie waren verlobt. Sie sind eine feste, unauflösliche Verbindung eingegangen. Sie gehören Jesus und Jesus gehört ihnen. Und nun warten sie nur noch darauf, dass Christus, ihr Verlobter, kommt und diese Verlobungszeit vorbei ist und sie eingehen dürfen zu ihm. Denn er bereitet jetzt gerade für uns ein Heim, Wohnungen, um uns zu sich zu holen, sein Vaterhaus, damit wir sind, wo er ist, für alle Zeit vereint. Und noch einmal, was war jetzt diese wichtige Aufgabe des Vaters der Braut? Wofür sollte er sorgen? Nun, dass sie, seine Tochter, rein und jungfräulich bleibt bis zu diesem Tag der Hochzeit. Und so eifert Gott, der Vater, durch Paulus, den Apostel, dass dies der Fall ist. Vers 2, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Es ist also kein egoistischer, selbstgefälliger, stolzer Eifer des Apostels hier, dass er so eifersüchtig auf die Korinther achtet. Es ist Gottes Eifer. Gott selbst hat seinen Eifer in das Herz des Apostels Paulus getan, denn wir haben einen eifernden Gott. Das heißt in 2. Mose 34, Vers 14, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Und dann 5. Mose 4, Vers 24, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Gott hat großen Eifer dafür, dass die Beziehung zwischen der Gemeinde und seinem Sohn bewahrt bleibt und die Gemeinde rein sich für ihn bewahrt. Bis zu diesem großen Tag, den wir endlich eingehen werden und das Hochzeitsmahl mit ihm feiern werden. Offenbarung Kapitel 19, ab Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Eine Frau, die sich bereitet hat. Es wurde ihr gegeben vom Herrn selbst, dass sie so rein vor ihm erscheinen kann. In gerechten Taten der Heiligen, die heilig leben und nicht in Unreinheit. An diesem Tag der Hochzeit soll die Gemeinde als treu befunden werden. Die Verlobte soll ihre Unschuld bewahren, sich enthalten, treu sein. Und Paulus sagt, so habe ich euch einem Mann verlobt, einem einzigen, nämlich Christus. Und Paulus hat darum auch nur einen Wunsch für die Gemeinde, dass sie dem einen treu ist, Jesus Christus. Denn Christus verdient es, eine treue Gemeinde zu haben. Er verdient es. Und darum sagt Paulus, ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt hat, der für sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt und mir liegt alles daran, ihm eine reine und unberührte Braut zuzuführen. Paulus befürchtet nämlich, dass die Gemeinde sich verführen lassen könnte, untreu zu werden. Er sagt das dann in Vers 3, wenn wir mal weiterlesen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Also die Gemeinde stand in Gefahr, nicht mehr so einfältig und lauter, das heißt rein und schlicht einfach nur mit ungeteiltem Herzen auf Christus ausgerichtet zu sein. Paulus befürchtet das und ermahnt sie darum, denn er will die Gemeinde bewahren, mit dem Eifer Gottes will er um sie kämpfen. Die Gemeinde soll sich von nichts und niemanden davon abbringen lassen, einzig und allein ihrem Verlobten treu zu sein und sich rein für ihn zu bewahren, denn auch Christus tut das für seine Gemeinde. Er ist einzig und allein für sie der Verlobte und bleibt treu in alle Ewigkeit. Treu in alle Ewigkeit, bis sie auch in alle Ewigkeit miteinander verbunden sind, als Braut und Bräutigam. Die Gemeinde liebt ihren Bräutigam. Sie sehnt sich nach ihm und sie denkt an ihm Tag und Nacht und sie liest seinen Liebesbrief rauf und runter und will alles erfahren, was er sagt in der Heiligen Schrift. Und sie sehnt sich nach diesem Tag, endlich ihren Bräutigam sehen zu dürfen. Wenn ich das jetzt alles sag, kannst du sagen, dass du zu dieser Braut Jesu Christi gehörst? Also bist du so verlobt mit dem Herrn Jesus Christus, dass du sagst, es gibt nur diesen einen für mich. Ich liebe ihn. Ich will ihm dienen. Ich erfreue mich an ihm. Ich denke über ihn nach, Tag und Nacht, und ich sehne mich nach ihm. Denk doch daran, was der Herr Jesus Christus alles als Bräutigam für seine heilige Brautgemeinde getan hat. Der Baptistenpastor John Gill, ein Vorgänger von Spurgeon in seiner Gemeinde, der schreibt von der Liebe, die Christus zu seiner auserwählten, blutzerkauften Gemeinde hat. Und er drückt das so schön aus, ich lese euch das mal vor. Er sagt, Christus liebte seine Gemeinde, bevor sie ihn liebte. Mit einer Liebe des Wohlgefallens und der Freude, mit einer Liebe, die so einmalig, so speziell, so außerordentlich, so stark und herzlich, ja so wundervoll und unbegreiflich, beständig, ja ewig ist. Und wie liebte er sie? Er liebte sie, indem er voller Mitgefühl ihr gegenüber ist, wenn sie zu leiden hat, unter Bedrängnis und Versuchungen und Verlassenheit und Prüfungen jeglicher Art. Er liebt sie, indem er sie nährt und pflegt, indem er sie mit geistlicher Speise und Kleidung versorgt, indem er ihr die innigste Gemeinschaft und Verbundenheit mit ihm schenkt, indem er sich fürsorglich um sie kümmert, indem er alle ihre Schulden bezahlt, all ihren Mangel ausfüllt, indem er sie mit seiner rechten Hand stützt und sie beschützt vor allen ihren Feinden, indem er ihr hier und jetzt seine Gnade und dann bei ihm seine Herrlichkeit schenkt. Ja, er liebt sie, indem er es ist, der ihr Interesse weckt an seiner Person. Er ist es. An allem, was er hat, an all seinen Segnungen und Versprechungen seines Bundes, an seiner Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Zitat Ende. Nun, wenn du das hörst und doch Teil der Brautgemeinde Jesu bist, lässt das nicht dein Herz schneller schlagen? Ist das nicht etwas, was Gegenliebe bei dir erweckt, dass du wirklich sagen kannst, diesen Jesus habe ich lieb von ganzem Herzen? Übt Jesus diese unwiderstehliche Anziehungskraft auf dich aus, denn er ist so herrlich so schön, so ein vollkommener Bräutigam, dass du nicht aufhören kannst, über ihn nachzudenken und ihn zu bewundern und ihn zu lieben und bei allen Angeboten dieser Welt sagst, ich will nur ihn und zu ihm gehören. Ich liebe ihn, meinen herrlichen Bräutigam. Paulus sagt am Ende des ersten Korintherbriefes, 1. Korinther 16, Vers 22, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha. Maranatha bedeutet so viel wie unser Herr, komm. Das ist der Ruf der Liebe. Maranatha, komm. Ich will, dass du bei mir bist. Und wer den Herrn Jesus so nicht lieb hat, der ist verflucht. Der geht ein in die ewige Verdammnis. Darum sehnst du dich jetzt in dieser Verlobungszeit wirklich inniglich danach, mit Sehnsucht, dass der Herr Jesus Christus erscheint. Und woran sieht man, ob du den Herrn Jesus wirklich liebst? Nun daran, dass du ihm wirklich treu sein wirst. Ist das der Fall in deinem Leben? Bist du ihm treu? Oder duldest du Dinge, die dich eigentlich von Jesus abbringen? Liebäugelst du, flirtest du mit Satan und mit der Sünde und der Welt? Lässt du dich verführen, sodass deine Liebe erkaltet? Christus verdient eine keusche Jungfrau, die sich ganz für ihn aufbewahrt, vollkommen ungeteilt, mit der Hingabe auf ihn gerichtet ist. Das ist unsere höchste und wichtigste Pflicht, ganz für ihn zu leben, weil er es wert ist, mit ungeteilter, völliger Hingabe und brennender Liebe. Auch jetzt, wenn wir zum Herrn mal kommen, kommen wir doch als Verlobte. Lasst uns denken an seine Liebe, an all das, was er getan hat an uns, was er gelitten hat für uns, um all unsere Schulden zu bezahlen und all unseren Mangel auszugleichen. Lass uns kommen in Liebe, mit Sehnsucht zu ihm. Lass uns ihm neu sagen, dass wir ihm treu sein wollen. Und lasst uns beten zum Vater, dass er doch eifersüchtig darüber wachen möge, auch über unser Leben und unsere Gemeinde, dass wir dem Sohn treu sind und dass wir rein sind. Lasst uns dem Herrn unsere Sünden bekennen, auf dass wir heilig sind als seine Braut, gekleidet mit gerechten Taten der Heiligen. Und möge der Herr uns dazu Gnade schenken und uns stärken durch sein heiliges Mahl, dem Sohn mehr zu lieben, ihm treu zu sein, bis er erscheint, weil er es wert ist. Gepriesen sei sein wunderbarer Name. Amen. Amen.